Ach ja, es ist schön hier zu sein. Halleluja. Shalom. Shalom aus Jerusalem. Oder wie wir sagen, Shalom Uvracha. Friede und Segen. Und den alleine haben wir durch Jesus Christus. Ja, wie wir eben gesungen haben, seine Verheißungen sind Ja und Amen. Ich verstehe ja ein wenig Schweizerdeutsch. Aber jetzt wird es auf Hochdeutsch. Wirklich, ich bedanke mich, hier zu sein in Wetzikon. Ist ja nicht mein erstes Mal in dieser Stadt. Ich kaufe ja schon eine Weile hier in dem schönen Helvetica. Und es ist schon kalt bei euch. Wir Israelis frieren. Ei. Aber wir hatten es ja auch in der letzten Zeit schön kalt bei uns. Und wir haben auch ein wenig Regen und Schnee bei uns. Wir haben euch vielleicht den Schnee gestohlen in manchen. Der Hermon, der stieg da auch schon über einen Meter mit Schnee. Alles zu kalt für mich. Ja, ich komme von dieser Stadt Jerusalem. Die Stadt des großen Königs, unseres Herrn, seine Stadt. Ja, ihr seht die Bilder von meinen Lieben, die zu Hause. Morgen fliege ich ja wieder zurück nach so einer Tour mit 10 Terminen. Das ist der 9. Termin. Manchmal 2 an einem Tag. Und nochmals danke ich für die Einladung. Ich sage von vornherein, ich komme nicht als ein Geschäftsmann hierher. Auch nicht als Politiker, sondern jemand, der Gott eine Botschaft aus Zion aufs Herz gelegt hat. Und sie auch hier in euren Gemeinden zu verkünden. Letzte Zeit frage ich mich echt, warum tue ich diesen Dienst? Den Israel-Botschafterdienst. Ich könnte doch jetzt meine Enkelkinder so toll genießen, meine 3 Enkelkinder. Ihr wisst ja, bei uns geht das alles so ganz schnell. So fruchtbarer Boden bei uns. Israel. Ja, da wird man schnell Opa, Saba auf Hebräisch. Ich könnte ja auch jetzt schön auf dem See Genezareth genießen mit dem Lobpreisboot. Einigen bekannt, dieser messianische Kapitän Daniel Carmel. Oder an meinen Lieblingsorten dort, ja, wo wirklich Jesus gewirkt hat, wo diese Propheten, die Priester, die Könige, der König, Jesus Christus auch gedient hat, sei es in Shiloh, Jericho, Bethel, Jerusalem, Bethlehem, all diese tollen Orte, wo wirklich die Bibel lebendig wird. Und darum bleibt auch weiter mein Motto, vom Kundschafter zum Botschafter. Das ist mein Motto. Ja, meine Frau, Oli, leider konnte sie nicht kommen, ist ihr zu kalt hier. Wenn wir im Sommer eine Einladung, dann kommen wir. Wir sind wirklich dankbar Gott, dass unsere Kinder alle Jesus folgen. Das ist Gnade. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Doch wir leben in einer kritischen Zeit, in der Endzeit. Und da soll man auch nicht schweigen. Da soll man diesen Dienst ja auch verkünden. Und gerade jetzt in einer Zeit, wo so viel Hoffnungslosigkeit ist. Unter den Menschen gesehen kann man schnell die Hoffnung verlieren, wenn man all das schaut, was in der Welt passiert. Und darum muss der Mund aufgemacht werden, darf nicht geschwiegen werden. Man soll die Hoffnung, die Botschaft der Hoffnung, Liebe Gottes verbreiten. Das Licht soll die Finsternis vertreiben. Gott verherrlichen, auch durch das Volk Israel. Und euch ermutigen. Gott benutzt oftmals Katastrophen und Stürme in unserem Leben, um ihm näher zu kommen, unseren Glauben zu stärken. Für uns als israelische Tourguides war diese Zeit, wir hatten ja so eine Art Virus dazwischen, ohne noch ein Wort darüber. Da kamen ja nicht die Gruppen aus dem Ausland. Das war sehr herausfordernd, diese Zeit. Aber ich verrate euch eins. Wer auf Gott vertraut, bleibt nicht arbeitslos. Wenn Türen geschlossen werden, öffnet Gott Tore. Und das habe ich auch persönlich erlebt. Und so durfte ich während dieser Zeit, wenn keine Ausländer kommen, Israelis begegnen an einem besonderen Ort in Jerusalem, nennt sich Christchurch. die Christuskirche am Jaffa-Tor und dort zu Israelis, junge Israelis zu reden. Auch orthodoxe Juden kamen dorthin, israelische Soldaten von ihrem Messias. Wahnsinnige Zeugnisse habe ich. Bis hin, dass ein orthodoxer Jude von einer anerkannten Rabbinerfamilie dort vor Ort sein Leben Jesus gegeben hat. Auch das gibt es heute noch. Ja, aber er musste im Geheimen bleiben. Und diese Fälle nennen wir die Nikodemus-Fälle. Die bleiben Geheimnis. Und dann, wenn sie sich outen, diese orthodoxen Juden, das sind dann die Paulus-Fälle dann bei uns. Ja, wirklich Gnade nach Gnade dort, was wir dort erlebt haben während dieser Zeit. Auch für mich war diese Auszeit eine sehr wohltuende Zeit. Ihr müsst verstehen, auch Menschen im Dienste Gottes können schnell auch das Ziel, das wahre Ziel verlieren vor Augen. Ja, der Segen kann auch schnell zum Fluch werden. Wir haben zahlreiche Beispiele in der Bibel. Darum beginnt ja der aaronitische Segen mit diesen Worten: Yevarecha Adonai v'yishmerecha, der Herr segne dich und behüte dich. Weil allein nur der Segen ist zu riskant, zerbrechlich. Du brauchst auch die Bewahrung Gottes zugleich. Jetzt zu unserem Vortrag, Predigt, wie man es auch nimmt. Vorsichtig, Fake News, besonders mit Israel. Wo liegt noch hier die Wahrheit? Natürlich nur im Wort Gottes. Ein wenig politisch, entschuldigt mich heute, ich versuche es weniger politisch. Aber wir befinden uns gerade in so einer Zeit, ich nenne es die Fake-Generation. So viele Verfälschungen, Verführungen. Wir leben ja in so einer spannenden Zeit. Schaut mal nur in den Medien. Jetzt gestern wieder ein Raketenangriff bei uns. Schlagzeilen über Schlagzeilen, dann die Terroranschläge dort und hier. Kriege, Gerüchte des Krieges, dazu noch die Naturkatastrophen. Wir haben es jetzt gesehen mit der Türkei, mit Syrien. Man zählt heute schon über 25.000. Wahnsinn, das zerreißt das Herz. Israel natürlich auch, schickte eine Delegation mit Feldlazarett, fast die ersten dort oftmals, mit fast der größten Delegation, Rettungsteams dort vor Ort. Jetzt noch, habe ich gestern gehört, noch haben sie noch den 9-jährigen Junge gerettet unter den Trümmern nach 120 Stunden unter Trümmern zu sein. Das ist ein Wunder, die darf man nicht übersehen. Und mitten all dem bringt Gott sein Volk Israel nach Hause. Erfüllt Prophetie nach Prophetie, 1:1. Da kann auch keine UN-Resolution ändern. Oder wie mein Vater sagte damals, die Politiker haben vielleicht das Reden, aber Gott hat am Ende das Sagen. Und so ist es. Ja, Juden kehren wieder zurück in das von Gott versprochene Land Israel. Allein im letzten Jahr, 2022, kehrte eine doppelte Zahl nach Hause. 70.000. 37.000 allein aus Russland. 15.000 von der Ukraine. In diesem Jahr 2022 von 95 Ländern kamen Juden zurück ins Land ihrer Väter. Kann es sein, dass Gott gerade das ausnutzt, auch um sein Volk, diese Nöte, diese Kriege, um sein Volk nach Hause zu bringen? Eindeutig ja. Antisemitismus steigt auch, leider. Es gibt so einen Spruch, mit dem letzten Juden stirbt auch der letzte Antisemit. Steigt in Europa, steigt in Amerika, besonders jetzt. Warum dieser Hass so sehr gegen die Juden? Habt ihr euch mal gefragt? Und da meine ich Antisemitismus in allen Formen. Antizionismus, Antijudaismus. Interessant auch das Wort, das hebräische Wort dafür, Antishem. Shem heißt der Name, damit ist auch der Name Gottes genannt. Und in anderen Worten, es geht gegen Gott eigentlich. Warum dieser Hass? Weil sie nicht Gott antasten können und angreifen. Tasten sie das, was Gott liebt und auserwählt hat. Das ist es, der Grund, warum dieser Hass? Und da meine ich natürlich the chosen people and the chosen place. Das Volk Israel und Jerusalem. Jerusalem wird mehr und mehr zum Lassstein der Welt und Taumelbecher, wie wir in der Bibel lesen. Sein Volk, sein Augapfel tasten sie an. Warum? Fragen wir uns, ist es überhaupt gut, von Gott ausgewählt zu werden? Mit diesem Segen oder diesem Vorrecht kommt doch so viel Neid und Feindschaft. Auch bei wahren Christen, wie mit Israel, auserwählt, handverlesen, auserwählt unter den Völkern, die Gläubigen, auch sie gehen harte Zeiten durch. Aber das ist von Gott, um sie zu bilden, zu stärken, den Glauben. Schauen wir nur in den letzten, wir lesen ja diese Schabbatlesungen. In den Synagogen wird ja dieser Abschnitt aus der Tora gelesen. Was lasen wir in der letzten Zeit? Von Josef, die tolle Josef-Geschichte im Alten Testament. Da sehen wir doch schon das Protobild von dem Messias. Verstoßen von seinen Brüdern, groß geworden unter den Heiden. Und dann kehren sie jetzt wieder an den Tisch, Josef, die Brüder. Bis der letzte Benjamin. Auch er, wegen der Auserwählten, weil er geliebt war, litt so viel Neid und Not. Übrigens, fragt einfach mal die Holocaust-Überlebenden. Wir haben ja noch 160.000 Lebenden in Israel. Fragt sie, ob dieser Titel, auserwähltes Volk, die hätten gerne darauf verzichtet. Brachte ihnen nur Not und Leid. Ihr müsst wissen, wie waren die Worte von Bileam in 4. Mose 23. Wie kann ich Israel fluchen, dem Gott nicht flucht? Wie soll ich verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Ja, was Gott segnet, darf der Mensch nicht hassen. So soll die Einstellung für jedes Christen eigentlich gegenüber den Juden sein. Oder wie sagte die Judenretterin, die bekannte Judenretterin Corrie ten Boom 1. Du kannst nicht Gott lieben und das jüdische Volk nicht lieben. Doch die Welt sieht es anders. Die Welt ändert sich rapide jetzt, blind, betäubt, sage ich mal. Gott sei Dank, wir dürfen sehen. Mit diesem Hass kommt oftmals dann auch diese teuflische Verfälschung, Verführung. Alles wird verdreht, bis hin zu diesen Fake News. Da fragt man sich, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, vor 2 Wochen an einem Schabbat, was bringt einen 13-jährigen Palästinenser auf Juden zu schießen, die gerade aus der Synagoge gekommen sind und dann noch von den Eltern als Held genannt wird. Und dieser Junge wurde verletzt und jetzt versuchen israelische Ärzte, sein Leben zu retten. Das ist die Realität in Israel. So viel Hass, so viel verdreht. Und das ist der satanische Geist. Einige heiligen den Tod, die anderen heiligen das Leben. Bei einem werden sie die Mörder als Heilige, bei anderen die Ermordeten werden die Heilige genannt. Da ist der Unterschied. Aber wir haben es ja zu tun, ein Kampf gegen geistliche Mächte. Was sagt Jesus in Matthäus 24? Wie vergleicht ihr die Zeit, in der wir heute leben? Die Tage wie zur Zeit Noah. Ich zitiere hier aus Vers 37 in Matthäus 24. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Menschensohns sein. Denn wie sie in jenem Tage vor der Flut waren, sie aßen, tranken, heirateten, verheirateten, bis zum Tag, da Noah in die Arche ging. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Menschensohns sein. Nun, was ist unsere Aufgabe als gottesfürchtige Menschen? Wir sollen ständig am Bau der Heilsarche Gottes sein. Ich sage mal so, möge der Herr Erbarmen haben, dass jeder, der hier im Raum ist, einen Platz in der Arche Gottes hat. On board seid. Diese Tage nennt die Bibel und das Judentum die Geburtswehen des Messias. Auf Hebräisch Tzirei HaMashiach. Interessant, alle, die Vater und Mutter sind, wissen, so schmerzhafter es wird mit den Wehen, umso näher ist man das fröhliche Ereignis, stimmt's? Aber auch die Abstände werden immer kürzer. Und das genau passiert jetzt. Interessant das Wort, ihr sollt ja Hebräisch lernen. Das hebräische Wort für Geburtswehen oder Wehen ist Zir oder Zirim im Plural. Interessant von diesem Wort allein haben wir auch das Wort Zar, der Feind, der Widersacher. Zar HaMashiach, der Antichrist. Zarat Yaakov, Trübsal Yaakov. Da haben wir die Probleme. Aber Gott sei Dank, im gleichen Wort haben wir auch das Wort Zur. Und Zur bedeutet der Felsen Gottes. Und das ist der Jesus. Das heißt, wir haben in diesem Wort Zar, Zir, auch Zur, schon das, die Antwort von diesen Problemen. Und Jesus ist die Antwort in allem, die Lösung. Und das bringt mich zu Israel. Und da meine ich oftmals immer das Trio, Land, Volk und Gott Israel, sprich der Messias Israel. Ja, so wacht das Land jetzt auf. Was passiert einem Land, gerade Israel, wenn Volk und Land sich trennt? Das Land verwüstet und das Volk Israel verkümmert in der Diaspora. Jetzt, wenn sie wieder zusammen werden, kommen, dann wird es fruchtbar, schön und stark. Genau das sehen wir heute mit Israel. Ich sage immer, wo liegen wir oder die Gemeinden in der Welt in Sache Israel? Ist überhaupt Israel noch ein Thema oftmals in den Gemeinden? Nicht mehr viel. Ich merke es, wir kriegen einiges mit dort in Israel. Ich kann das nur so darstellen. Das teilt sich so in zwei Extremen. Ein Extrem, das sind die Gemeinden und Christen, die sagen, Israel als Volk hat ja Jesus vor 2000 Jahren abgelehnt. Man nannte uns ja damals die Christusmörder, Gottesmörder. Und darum haben sie auch ihren ewigen Bund mit Gott verloren. Und nun ist die Kirche das neue Israel. Das ist die Ersatztheologie. Das ist ein Extrem. Und dann haben wir das andere Extrem, die sagen, alles, was aus Israel kommt, ist gut. Gutheißen, anhimmeln. Beides ist falsch. Beide Extreme sind falsch. Israel aber bleibt weiter unter dem ewigen Bund Gottes. Sonst würde es nicht noch bestehen. Und Israel macht Fehler. Ja, oftmals ungöttlich handelt sie. Aber man darf sie kritisieren als Freunde. Israel ist nicht neu aufgebaut, sodass es wieder zerstört wird. Die Mitte von diesen zwei Extremen ist die richtige. Wir haben oftmals wegen unserer Liebe zu Israel auch das Fokus verloren. Weil am Ende geht es um den Gott Israel und den Messias Israel. Er braucht dieses Land zwar, dieses Volk, für seinen Heilsplan, für die ganze Welt. Wie ein Werkzeug. Dieses kleine Würmlein Jakob, das hartnäckigste Volk der Welt. Und das kann ich aus erster Hand bestätigen. Wir sind sehr hartnäckig. Was kam alles aus dem jüdischen Volk? Die Bibel, das Wort Gottes, der Messias, der Erlöser, Jesus. Und jetzt will man Israel rauskicken. In anderen Worten, ohne das Volk Israel hätte kein Heide den Gott Israel und den Erlöser Jesus erkennen können. Das ist eine Tatsache und ich zweifle, ob jeder Christ es wahrnimmt. Um zu verstehen, wo wir jetzt in der Heilsplan Gottes uns befinden, schlagen wir einfach die Bibel auf. Hesekiel 37, ihr wisst, das sind diese tollen drei Schlüsselkapitel, 36, 37, 38. Da geht es doch erst um die Weisung auf den Bergen, ins Tal und wieder die Bergen. Im Kapitel 37 geht es um die Vision der toten Gebeine. Jeden bekannt, hoffe ich. Ich lese hier einige Verse. Im Vers 1. Die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal. Und dieser war voller Gebeine. Sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine lebendig? Und ich sagte, Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Und so spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen, siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig wird. Eindeutig sehe ich hier auch ein Bild vom Holocaust. Wer diese grausamen Bilder noch hat vor Augen, gerade bei der Befreiung von dem KZ Bergen-Belsen in Auschwitz, diese Haufen von Skeletten, Haut und Knochen. Nur ein Beispiel, die Mutter des ehemaligen Verteidigungsministers Benny Gantz wog bei der Befreiung 28 Kilo. Sie hätte es nie geträumt, dass ihr Sohn der Armeeoberst der israelischen Armee wird. Aber so handelt Gott. Von Asche zur Erweckung nennen wir das. Dann lesen wir in Vers 6 und 7, ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig wird. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Jetzt nicht nur Knochen zerstreut im Tal, jetzt schon ein Körper. Mit Fleisch und Haut. Und da sehe ich den Staat Israel. Israel hat sich enorm in diesen letzten 74 Jahren entwickelt. Sei es damals noch mit den Jaffa-Orangen, dann das Tropfbewässerungssystem, die Wüste wieder belebt. Wunder nach Wunder. Israel ist ein umkämpftes Wunder. Und man kann eindeutig sagen, wir leben dort das Wunder. Es ist ein Vorrecht, in diesem Zeitalter auch zu leben, wonach die Juden Generation nach Generation nur geträumt haben. Eines Tages werden wir wieder dort sein. Reist mit mir durch das Land. Seid Augenzeugen. Ja, da erfüllt sich alles, was wir in der Bibel lesen. Da bekommen diese schwarz-weiß Bibelseiten auch, bekommen sie Farbe. Interessant, viele sagen mir nach einer Tour immer, jetzt lesen wir und werden wir die Bibel anders lesen. In einer anderen Tiefe. Nach so einem Besuch im Land. Ja, das Land wird wie ein Garten Eden wieder aufgebaut. Lesen wir auch in Hesekiel 36. Ja, Israel, die Bevölkerung zählt jetzt im letzten Jahr schon 7 Millionen Juden in Israel unter den 9,6 Millionen Staatsbürger. 7 Millionen, heute das Land mit den meisten Juden. Interessant aber, wir haben noch 7 Millionen im Ausland. Das sind die letzten Benjamins, wie wir sie nennen. Der Verwöhnte, der Spoiled Jew, American Jews, die gut in den Beverly Hills leben. Auch die müssen wieder kommen. Und die werden auch kommen. Gott hat seine Wege. Wir lesen leider auch von der Zeit der Jäger, nicht nur der Fischerzeit, so sagt die Bibel. So wird Israel mehr und mehr ein Segen, aber auch für andere. Israels Know-how finden wir heute überall. Diese vielen Erfindungen. In der letzten Zeit besonders unter den arabischen Ländern. Warum in der letzten Zeit wollen so viele arabische Länder einen Frieden mit Israel? Wie jetzt mit Marokko. Dann diese Begegnung vor einer Woche des neuen Außenministers von Israel, Eli Cohen, in Khartoum, in Sudan. Da geht es auch in dieser Richtung. Dann öffnete sich in der letzten Woche zum ersten Mal eine Botschaft von der Republik Tschad in Israel. Es bewegt sich. Ja, Israel eine Start-up-Nation. Ich sage immer in der letzten Zeit von Hightech zu Foodtech. Nahrungstechnologie ist ja auch heute so in. Da macht sich Israel auch einen Namen. Mit diesem Biogenetik haben wir ja schon diese bekannte Cherry-Tomate erfunden. Dann die hängenden Erdbeeren in der Arawa-Wüste. Und jetzt spricht man von diesen kultivierten Speisen in den sterilen Laboren hergestellt. Das ist Foodtech. Wer hörte davon schon? Verrückt. Und dann diese israelische Erdgas, Naturgas, das ja auch jetzt gefunden wird im Mittelmeer. Interessant, darüber ist schon die Verheißung für das Stamm Asser. Wenn wir die Verheißung dort lesen, da ist schon die Rede davon, dass diese Funde Erdgas, Erdöl gefunden wird, gerade in seinem Gebiet. Und genau dort finden wir das Öl heute und das Erdgas. Ja, Verheißung nach Verheißung erfüllen sich. Wer und wo kann dieses israelische Gas jetzt auch die arabischen Länder, Nachbarländer versorgen, aber vielleicht demnächst auch Europa füllen? Wer hätte das gedacht vor 50 Jahren? Wird Israel demnächst eine Erdgas-Supermacht? Ihr seht, viel Segen Gottes über Israel und durch Israel. Aber auch das steht schon in Jesaja 19, von dieser Highway zwischen Assyrien und Ägypten. Da lesen wir in Vers 24, zu der Zeit wird Israel der Dritte sein mit Ägypten und Assyrien, ein Segen mitten auf Erden. Denn der Herr Zebaoth wird sie segnen. Ihr seht, das geschieht alles in unserer Nachbarschaft in der letzten Zeit. Darum sage ich ja letztens auch, es hat im Morgenland begonnen, ging dann über ins Abendland und es kehrt jetzt wieder zurück ins Morgenland. Doch mit dem Segen kommt natürlich auch die Gefahr, die kriegerische Gefahr. Und Israel muss sich bereit sein für jede, das Schlimmste. Und so haben wir diese auch die Erfindung, macht sich Israel auch diesen Namen in Waffenherstellung. Da ist Iron Dome, jetzt spricht man von Iron Beam, Laserstrahl, viel günstiger, könnte vielleicht ein Game Changer sein. Mit all diesen Gefahren, alles bereitet sich vor, leider nicht vor einem Frieden, sondern Krieg. Die Mächte teilen sich mehr und mehr in diesen zwei Lager. Es bilden sich mehr und mehr diese militärischen Allianzen gegen die Achse des Bösen, wie man es nennt. Dann diese vielen Übungen, gemeinsame Joint-Manöver, die wir jetzt hatten, wie mit Blue Flag, wo 7 Luftwaffen zusammen mit uns üben. Dann das letzte, das größte Manöver mit der US-Armee, wo Land, Luft und See geübt wird. Die CIA mit der Mossad enger denn je kooperieren. Vor was bereiten sie sich vor? Wahrscheinlich ein Luftangriff gegen Iran. Ich habe ja immer weiter noch die Hoffnung, dass wir das verhindern können auf anderen Wegen. Und Gott das verhindern, sei es durch diesen Protest, die wir jetzt haben dort im Iran, leider auch ständig hingerichtet werden. Und vielleicht schaffen sie es doch zum Sturz dieses Ayatollah-Regime. Das ist meine Hoffnung. Da ersparen wir diese militärische Aktion. Gott hat seine Wege. Ja, ihr müsst verstehen, Israel hat nichts gegen das iranische Volk. Nur gegen das Regime. Wir waren ja schon vor Khomeini gut befreundet. Für das Jahr 2023 bereitet sich die neue Regierung für neue Herausforderungen, die wir nie kannten. Und da nenne ich diese 3 Hauptgefahren oder Fronten: die interne Gefahr im Land, die angegrenzte Gefahr und die ferne Gefahr von Israel. Israel muss immer dem Feind einen Schritt voraus sein. Kann es nicht anders leisten. Aber bevor noch wir über die anderen, die Feinde sprechen, sage ich mal so, der größte Feind Israel ist der Unfrieden im Volk selbst. Und das erleben wir genau jetzt. Diese Spaltung, diese Kluft, dieser Unfrieden, die Massendemos, die wir heute haben, 100.000 bringen sie auf die Straßen. Ja, kann es sein, dass wir wieder in dieser dritten Generation, in der wir heute leben, wieder zerstört werden? Wer die Geschichte des jüdischen Volkes kennt, hatten wir die Gründergeneration, die Aufbaugeneration, und die Zerstörer und Spaltergeneration. Sei es mit David, Salomo und seine Söhne, während der Makkabäerzeit auch immer die dritte Generation. 80 Jahre, immer nur eine kurze Zeit. Und wir sind jetzt, kommen erst bei 75, wir sind sehr nah. Steht Israel vor einem Bürgerkrieg? Kommt es nochmal so weit, ins Exil gesandt wird? Hoffen wir es nicht. Irgendwie schaffen wir Juden es nicht, drei Generationen durchzukriegen. Verrückt. Und dieser Unfrieden im Volk, natürlich nutzt der Feind zum Bösen aus. Das schwächt uns ja. Und so merken wir, dass mehr und mehr auch diese Gefahr von innen, die Feinde von innen, und da meine ich nicht nur die Palästinenser, auch viele andere Araber, die heute die israelische Staatsbürgerschaft genießen. Weil am Ende, am Stichtag, wie man sagt, werden sie auf Seite der Palästinenser sein. Das sehen wir schon ganz deutlich mit vielen. Ja, ich sehe das ja täglich, wenn ich mit Gruppen dort in der Stadt Jerusalem, in dem muslimischen Viertel bete, man merkt das schon, diese Spannung. Im Mai 2021 haben wir so mal einen Vorgeschmack bekommen von dem. Gerade in diesen gemischten Städten wie Jaffo, Akko, Haifa, Lod, ja, wo Araber und Juden zusammenleben. Und normalerweise geht es auch gut zusammen. Aber dann plötzlich kam es zu diesen blutigen Straßenkämpfen auch dort. In der letzten Zeit sage ich auch, ich lebe wie so in zwei Welten. Lebe im Westen, arbeite im Osten. Genieße am Morgen meinen tollen italienischen Espresso und mittags mit der Gruppe den Hummus und den Falafel. So zwei, in diesen zwei Welten lebe ich. Nochmals, wir machen uns wirklich nichts vor. Am Ende, viele von denen wird auf die andere Seite gehen. Interessant, in der letzten Zeit habe ich noch was erkannt in der Bibel. Von diesen zwei Fremden. In eurer Sprache, in der Übersetzung, habt ihr es auch oftmals als nur der Fremde oder Fremdling. Alien, Stranger. In Hebräischem, in dieser haben wir das als auch als zwei Begriffe und der macht einen großen Unterschied. Weil die Bibel sagt ja, ein Fremder von den zwei wird nicht mit uns mehr weiterleben. Joel 4 oder 3, Vers 17. Und an anderer Stelle lesen wir von einem Fremden, der mit uns weiterleben wird, wie ein Stamm von Juda. Hesekiel 47. Wie kommt das dann, wenn ihr lest, nur von Fremden, wie ein Widerspruch? In der hebräischen Sprache haben wir diese Unterschiede. Einen nennen wir Ger, das ist der gute Fremde, der wird weiter mit uns leben, der den Gott Israels auch dann annehmen wird, des Landes. Wie Ruth, die Moabiterin, wir kennen die Geschichte. Loyal, dein Gott, mein Gott. Dein Volk, mein Volk, das ist das Bekenntnis. Das sind die Gerfremden, die Guten. Und dann haben wir den Saarfremde, der uns bekämpft. Und dieser wird nicht in der Endzeit mit uns. Lesen wir in diesem Gericht Gottes in Joel. Ja, mehr und mehr werden diese Unterschiede von diesen zwei Fremden immer mehr deutlicher in Israel. Eine loyal dem Staat, andere wollen dich bekämpfen. Und das haben wir auch in der letzten Woche gehabt. Ihr habt das Attentat mitbekommen mit den 7 Toten in Jerusalem, wo ein Palästinenser sie da in der Synagoge erschossen hat. Aber wer war es, der dann auch zuerst Hilfe und die Verletzten da behandelt hat? Auch ein Araber, auch aus Ost-Jerusalem, der Fadi. Er rettete das Leben von vielen. Und das ist genau das Spiel. Ein Araber tötet, der andere Araber rettet das Leben. Das ist die Realität heute. Und so werden diese zwei Fremden immer deutlicher und deutlicher. Ja, alles bereitet sich in Israel vor dem Schlimmsten vor. Gerade jetzt nach diesem gescheiterten Besuch vom US-Präsident Biden. Da fragt man sich, kann sich Israel überhaupt auf Amerika verlassen? Da zweifle ich. Schauen wir nur auf Afghanistan. Israel sagt einfach genug mit den Worten in Sache Iran. Sie blenden die Welt, die wollen ja nur Zeit gewinnen. Israel muss es aber ernst nehmen, muss sich vorbereiten. Ja, wir leben in einer Welt, wo das Böse gut geheißen wird. So viel Täuschung, Verirrung herrscht in der Welt. Und wer ist der Friede, der Fürst der Lügen? Teufel. Er wird es zum Krieg führen. Wie sagt Jesus dann in Matthäus 24, diesmal vom Anfang an, seht zu, dass er euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin Christus, und sie werden viele verführen. Hier kurz ein Stopp. In dem Urtext, im Griechischen, viele bedeutet Mehrheit. Und das soll uns erschrecken. Die Mehrheit zum verführt werden. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben, Königreich gegen Königreich, und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort. Und das haben wir jetzt gesehen. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Wieder die Geburtswehen des Messias. Darum ist es jetzt umso wichtiger, den göttlichen Kompass zu besitzen und jeden Morgen im Gebet den Geist der Wahrheit zu erbitten, wie wir in 1. Johannes 4 lesen. Und jeden Geist prüfen. Alle stimmen wohl darin überein, wir leben in einer gottlosen Welt, stimmt's? Jeder tut, was in seinen Augen richtig ist. Kaum wird noch Gott gefragt. Nun ist die Frage, wo ist unser Platz und unsere Aufgabe als bibeltreue Gläubigen? Ich sehe mehr und mehr in der Welt auch Gläubige, kommen so ins Schwanken. Aber du kannst ja nicht Gott lieben, und zugleich auch die Welt. Ja, wir leben in einer Fake-Generation. Angefangen mit diesen Fake News, überall in den Medien verbreitet, und der Mensch fängt an zu glauben. Hatten wir auch ein klassisches Beispiel in der letzten Zeit. Dieser Besuch, ihr habt sicher mitbekommen, von dem israelischen Minister auf dem Tempelberg, Itamar Ben-Gvir, der so verschrien wird. Ohne noch einzugehen, ob es kluge war, diese 13 Minuten auf dem Tempelberg, was tat die UNO? Innerhalb von 24 Stunden traf sich das UN-Sicherheitsrat, verurteilte ihn, als wäre es Kriegsverbrechen. Er hat nichts gegen das Gesetz und das Status quo getan. Und nicht vergessen, dieser Ort ist auch heilig den Juden. Und warum darf nicht ein Jude und ein Christ dort beten? Und nur ein Moslem. Und im Vergleich dauerte es Tage, manchmal Wochen, bis das UN-Sicherheitsrat sich traf, sei es mit dem ersten Toten des Russland-Ukraine-Krieg, dann die Hinrichtung von diesen Iranern, die Protester. Da dauert es Tage. Aber wenn ein Israeli auf den Tempelberg geht, dann hatten sie alle Zeit für dieses Meeting im UN-Sicherheitsrat. Seht ihr schon ein wenig, wo alles hier verdreht, lügerisch ist? Und das bringt auch dieses obsessiv Kranke von dieser UN. Und das zeigt ja auch diese übertriebenen, unproportionellen UN-Resolutionen gegen Israel. Allein vom Jahr 2015 125 UN-Resolutionen gegen Israel. Im Vergleich dazu 15 gegen den Rest der Welt. Allein im 22 14 UN-Resolutionen gegen Israel, 4 gegen den Rest der Welt. Das ist das Verhältnis. Ja, eins nach dem anderen wird alles verfälscht. Was passiert aber, wenn man mehr und mehr diese Lügen wiederholt? Man fängt an zu glauben. Was ist der nächste Schritt? Man ist bereit zu töten für die. Genau das passiert. Jetzt komme ich zu allen weiteren Fakes, worüber ich in der letzten Zeit auch spreche. Wir leben ja, wie ich schon sagte, in dieser Fake-Generation. Und da meine ich der Scheinfriede, der Scheinmessias, der Scheintempel bis hin zum Scheinevangelium. Alles wird noch kommen, bevor das Wahre. In Bezug auf den Scheinfrieden, ja, und da meine ich ganz eindeutig was dort in 1. Thessalonicher 5, Vers 3 beschrieben wird. Wenn sie von Frieden und Sicherheit reden, dann kommt das Verderben plötzlich über sie. Wie die Wehen über das Schwangere und sie können nicht entfliehen. Ihr seht wieder die Rede um die Wehen. Und so komme ich auch zu diesem Abraham-Abkommen. Ihr habt sicher davon schon gehört. Ist natürlich toll, wenn Frieden geschlossen wird zwischen Söhne Jakobs und Söhne Ismael. Alles gut. Auch ich konnte mit meiner Frau vor einigen Monaten dort in Dubai, in Abu Dhabi, diesen Ort auf Einladung zu besuchen. Dort hatte sogar die Gelegenheit, vor einer Gemeinde von 700 Christen zu reden, dort in Dubai. Wer hätte das gedacht vor 5 Jahren? Ein Israeli, ein messianischer Jude spricht dort über die Verheißung Gottes für Israel. Wahnsinn, aber so handelt Gott. Doch eins stört mich doch in diesem ganzen so gelobten Abraham-Abkommen. Und das ist der Bau von diesem Abraham-Zentrum. Das sogenannte Abraham Family House. Das Bild habe ich eigens gemacht auf der Route, auf der Highway der Emiraten von Dubai nach Abu Dhabi. Das kann man sehen von der Hauptstraße dort. Synagoge, Kirche und Moschee unter einem Dach gebaut jetzt. Interfaith. This is a one world religion. Mehr und mehr verbreitet er sich. Angefangen damals von Papst Franziskus 2017. Wer hörte in der letzten Zeit auch von diesen neuen 10 Geboten am Sinai? Ist auch wieder ein Thema. Interfaith. Wohin geht all das? Nicht zu vergessen, damals die Unterschrift zwischen Israel und den Vereinten Arabischen Emiraten war nur möglich, wenn Israel verzichtet auf die Annektierung von einem Teil von Judäa und Samarien. Biblisches Kernland. Darum sage ich, das wird aufgebaut auf nicht göttlichen Fundamenten. Machen Christen hier auch schon Kompromisse um des Friedens willen? Ist Allah derselbe Gott, von dem ich in der Bibel lese? Ihr seht, ich bin ein wenig kritisch in all dem. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Erlaubt es mir. Ich rede über den Fake-Tempel vor dem wahren Tempel. Auch das wird noch passieren. Ich werde ja oftmals, wenn ich mit einer Gruppe oben auf dem Tempelberg bin, immer gefragt, Herr Schneider, wie wird es mit deinem Tempel? Ist doch so ein heikles Thema. Eindeutig glaube ich, es wird noch zu einem Tempel kommen. Aber vor dem wahren Tempel wird noch ein falscher Tempel stehen, ein Fake-Tempel. Und das heißt heute, glaube ich, mehr und mehr, was dort in Abu Dhabi errichtet wird, mit diesem Abraham-Zentrum, wie eine Generalprobe wird, was dann anschließend auf dem Tempelberg in Jerusalem stehen wird. Mehr und mehr Juden, wie auch Christen und Moslem, werden das akzeptieren. Diesen Geist um des Friedens willen, aber besser gesagt um des Scheinfriedens willen. Sie werden dann denken, endlich haben wir die Lösung, endlich haben wir unseren Frieden, den so ersehnten Frieden. Aber wir haben eben gelesen, was dann passiert. Das ist dieser Scheintempel, dieses nicht Gotteshaus, sondern mehr Götterhaus, das dort gebaut wird. Und von dem Tempel wird sich dann auch der Antichrist outen, mit dem Gräuelbild, der Verwüstung, wie wir lesen in Daniel 12 und in Matthäus 24. Doch unser Herr, Gott sei Dank, Jesus Christus, ist immer noch der Sieger. Er wird eingreifen zu seiner Zeit. Und er wird genau, wo er uns verlassen hat, damals, auch wieder zurückkehren. Und das ist der Ölberg. Seine Füße werden den berühren. Was wird dann passieren? Er spaltet sich in zwei. Wahnsinn, heute die Geologen sprechen schon von viel Wasser unter diesem Berg, dem Ölberg. Es gibt heute schon Risse dort, sagt man. wartet auf diese Berührung von den Füßen des Herrn. Dann spaltet es in zwei, Ströme von Heilswasser kommen dann raus. Darum sage ich ja meinen Reisendengruppen, macht genügend Fotos von dem Berg. Er wird nicht mehr lange so ausschauen. Macht genügend Fotos vom Toten Meer, auch er wird nicht mehr lange so. Auch er wird wieder lebendig. Ja, dann beginnt das tausendjährige Reich des wahren Messias. Das Schabbat-Millennium, das siebte Millennium. Ihr wisst ja, laut der jüdischen Zeitzählung, wir befinden uns heute im Jahr 5783. Wie alt seid ihr? Wenn man dann noch dazu rechnet, die Fehler, wie es im christlichen Kalender, auch im jüdischen Kalender haben wir die Fehler. In anderen Worten, wir sind sehr nah dem Ende des sechsten Millenniums. Und beginnt dann das siebte, das Schabbat-Millennium. Und das ist das tausendjährige Reich, das Friedenreich des Messias. Das erwartet uns. Und dann haben wir diese tollen Bibelstellen, wie in Micha 4 oder Jesaja 2, wenn alle dann hinaufkommen, die übrig gebliebenen Völker dann hinauf nach Jerusalem. Es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge. Völker werden zu ihm strömen, viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, denn von Zion wird Weisung, Lehre, Tora ausgehen und das Wort des Herrn aus Jerusalem. Das ist die gute Botschaft, die wir haben, mit viel Hoffnung, nicht nur für Israel, für die ganze Menschheit. Dann wird Jerusalem, wie heißt Jerusalem auf Hebräisch? Jerusalem, da haben wir das Wort Shalom, Friede. Die Stadt des Friedens endlich einnehmen, diese Aufgabe. Wie kann es die Stadt des Friedens heißen heute, wenn sie die meist umstrittene und zerstörte Stadt ist der Welt? 25 Mal wurde Jerusalem erobert und neu wieder aufgebaut. Und trotzdem nennt sie es die Stadt des Friedens, weil dann wird sie es auch sein. Und nur mit dem wahren Friedefürst, Tsar Shalom. Und was werden wir gemeinsam mit euch zusammen feiern? Das Laubhüttenfest. Stimmt's? Darum übt ihr heute schon, wie man eine Hütte baut. Weil wir werden das mal gemeinsam tun in Jerusalem. Zurück zum Schluss zu Hesekiel 37. Wir haben jetzt Israel als ein Körper, als ein Staat. Stimmt's? Mit einer starken Wirtschaft, einer starken Armee. Was fehlt noch? Der Oden, das Oden, der Heilige Geist hineingehaucht wird, das Leben, das fehlt. Aber auch das lesen wir in Zacharia 12, Vers 10, dass Gott eines Tages über die Bewohner in Jerusalem den Heiligen, den Geist der Gnade und Flehen ausgießen wird und sie werden dann hinaufblicken, auf den sie durchbohrt haben. Eindeutig der Messias, ein tolles Bild. Ja, es fehlt noch das Odem. Und dann lesen wir in Hesekiel 37, 9 und 10. So spricht der Herr, Herr, komm von den vier Winden der Herr, du Odem, und hauche das Erschlagen an. Da weissagte ich, wie er mir befohlen hat, und das Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig, standen auf ihren Füßen als sehr großes Heer. Ja, ein Priesterheer. Nicht vergessen, auch eines der Aufgaben des Volkes Israel ist, ein Königreich von Priestern zu sein. Und dass da kein Missverständnis ist, sagt Hesekiel, das geht hier um Israel. Wir sind doch schnell, Leute, alles schnell vergeistlichen. Aber hier geht es eindeutig um Israel. Und so lesen wir in Vers 11 dort. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Wie oft in der Geschichte, in der jüdischen Geschichte, dachte man, es ist aus mit uns. Aber die israelische Nationalhymne hat Tikva, die Hoffnung. Mit welchen Worten beginnt sie? Od lo avda tikvatenu, unsere Hoffnung ist noch nicht verloren. Wie eine Antwort auf diese Bibelstelle in Hesekiel 37. Interessant. Und so erreichen wir endlich diesen Vers 14. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt. und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, geredet und getan hat, spricht der Herr. Ja, der Herr redete und tat auch. Wer sind wir, der was dagegen sagen kann? Und so steht dieser Spruch auch in Yad Vashem, im Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem, am Eingang haben wir diese tollen Worte: Venatati ruchi bachem vechaitem, venachti otchem al admatchem. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt und werdet euch in euer Land setzen. Hat sich zum Großteil schon erfüllt. Ihr seht, da ist Hoffnung, da sehe ich die Hoffnung. So sehe ich Dinge kommen demnächst. Und zu allerletzt noch ein Wort zu den Fake-Evangelium. Ein Evangelium, das Sünde nicht mehr beim Namen nennt und über wahre Buße und Umkehr predigt, ist kein Evangelium. Ja, wer heute noch klare Botschaft, das Wort Gottes predigt, könnte sich demnächst vielleicht vor einem Richter unter Hintergitter befinden. Auch das steht schon in der Bibel. Unser Anker muss fest im Wort Gottes sein. Auf dem Felsen Jesus stehen. Nun habt ihr von diesen vielen ungöttlichen Erscheinungen des Zeitalters der Täuschung gehört, was alles schon vorausgesagt wurde. Und wir leben mittendrin und leider viele Gläubige werden mitmachen. Darum vorsichtig dieser ganzen Fakes. Betet um die Wahrheit. Und Jesus ist die Wahrheit, das Leben und der Weg. Gott wird seinen Heiligen Geist über sein Volk Israel noch ausgießen. Kein Zweifel, er bringt es zum Ziel. Bleibt bewahrt an Leib, Seele und Geist. Ihr wisst ja, Gott und Jesus zu kennen, bringt uns nicht näher. Auch der Teufel kennt ihn. Aber betet, dass Jesus euch beim Namen nennt am letzten Tag. Gott segne euch.
Hast du das Mikro? Ja.